Radio 1. Die Weber mit Sophia Wetzke.
Jawohl, der Freitag von 10 bis 13 Uhr hier ist eine interaktive Sendung, an der Sie sich beteiligen können. Mit einem Anruf in 3 Stunden diskutieren und beleuchten wir ein Thema von so vielen Seiten wie möglich. Und ich will heute mit Ihnen über unsere psychische Gesundheit sprechen. Dass das überhaupt ein Thema ist, über das man mal so an einem Freitagvormittag im Radio spricht, das war ja auch nicht immer so. Wir sind offener geworden, was unsere Mental Health angeht. Und Zahlen zeigen auch, dass immer mehr Menschen Hilfe in psychischen Krisen suchen. Die große Frage heute ist, bei wem suchen wir diese Hilfe? Ja, bei der von der Kasse bezahlten Psychotherapeutin, die oft über Monate keinen freien Behandlungsplatz hat, beim privat bezahlten Life-Coach von Instagram, der uns ein glückliches Leben mit seinem 10-Punkte-Programm verspricht, oder ganz woanders? Das ist heute unser Thema. Sie hören die Weber. Herzlich willkommen. Der Bedarf nach Psychotherapie steigt. Zwischen 2010 und 2019 hat sich die Zahl der Menschen, die eine Therapie machen, fast verdoppelt. Und das war vor Corona. Anfang 2021 sind die Anfragen in den Praxen um 40% gestiegen. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Psychotherapievereinigung. Und überhaupt, wir reden viel mehr drüber. Mentale Gesundheit ist kein Tabuthema mehr. Soweit so gut. Alles andere als gut. Die Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind immens lang. Wer in Deutschland auf der Suche nach einem Therapieplatz ist, der braucht einen langen Atem. Die durchschnittlichen Wartezeiten liegen bei bis zu 5 Monaten. Bei unserem Hörer Philipp dauert es sogar noch länger.
Ich suche seit über einem Jahr einen Therapeuten. Das Problem dabei ist die Kassensitze. Wenn man die Institutionen dazu anruft, ist die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, die Krankenkasse, die schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Ruft man bei der Krankenkasse an, sagen die, rufen Sie bei der KV an. Sagt man bei der KV Bescheid, sagen die, rufen Sie bei der Krankenkasse an. Wenn man denen das erzählt, sagt die Krankenkasse, ja gut, da können wir nichts dafür, da ist das Gesundheitsministerium für zuständig. Und die würden mir wahrscheinlich dann nochmal irgendwas anderes erzählen. Also ich habe jetzt seit einem Jahr, weiß ich, warum irgendwas nicht funktioniert. Was ich nicht habe, ist ein Therapeut. Und das ist ein großes Problem. Und das in einer Stadt wie Berlin, wo die Therapeutendichte hoch ist, die sind alle voll, selbst Privatzahlende, also wo man nur ausschließlich privat zahlen kann, die sind auch teilweise voll. Also das ist irre.
Das Problem sind also gar nicht zu wenige Therapeutinnen und Therapeuten an sich, sondern zu wenige, die über die gesetzlichen Kassen abrechnen. Das bestätigte uns gestern auch Diplompsychologe Fredi Lang im Schönen Morgen.
Es gibt eigentlich genügend Dienstleister, approbierte Psychotherapeutinnen, aber innerhalb der gesundheitlichen Versorgung gibt es die sogenannte Bedarfsplanung und da gibt es einfach zu wenig Kassensitze und damit zu wenig Psychotherapeuten, zu denen man einfach hingehen kann und einen Termin vereinbaren und dann mit der Kasse abrechnen.
Warum man diese Anzahl der Kassenzulassungen nicht aufstockt, das hat Fredi Lang uns so erklärt.
Das ist eigentlich sozusagen mehr eine Stumpfheit des medizinischen Systems, die Psychotherapie so ein bisschen als Wellnessveranstaltung betrachten und denken, man müsste da einen Filter einbauen zum Zugang, damit es nicht zu teuer wird. Dabei rechnet sich Psychotherapie in einem hohen Maße, wenn man die Kosten, die Arbeitsausfälle, Frühverrentungen und andere Aspekte betrifft, mit einberechnet haben wir ein Verhältnis 1:3, was die Kosten-Nutzen-Relation betrifft.
Und dass das alles andere ist als eine Wellness-Veranstaltung, das wird deutlich, wenn ich mir Ihre bisherigen Kommentare bei Facebook durchlese. Seit über einem Jahr stehle ich auf allen Wartelisten, völlig egal, ob mit Überweisung, Dringlichkeitsbescheinigung etc., schreibt zum Beispiel Anne. Ich habe 11 Monate gewartet auf meine Therapie, hat Elisa geschrieben. Und wenn ich nicht teuer privat bezahlen würde, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben, schreibt Beate. Und das ist der Punkt. Ja, wenn nicht genug von der Kasse übernommene Therapieplätze da sind, dann sucht man Alternativen. Entweder selbst bezahlt bei privat praktizierenden Therapeutinnen, kann sich auch nur leisten, wer es sich leisten kann. Über Therapie-Apps, sowas gibt es auch, Plattformen mit Online-Therapeutinnen. Oder es treibt einen in die Arme von sogenannten selbsternannten Coaches. Natürlich kann Coaching auch Orientierung und Hilfe geben, ist aber ein nicht geschützter Begriff, in dem es nicht wenige schwarze Schafe gibt, die große Heilsversprechen machen und mit dem Leid anderer viel Geld verdienen. Und gerade beim Thema Coaching sollte man unbedingt vorsichtig sein. Das sagte uns Diplompsychologe Fredi Lang gestern.
Es gibt ja oft auch soziale Probleme, Paarkonflikte, familiäre Themen, berufliche Themen. Da kann ein Coaching durch einen guten Coach durchaus hilfreich sein, aber durch einen schlecht ausgebildeten auch komplett in die falsche Richtung führen und dann auch zur Verringerung der eigenen Bildungs- und Gesundheitschancen und des Vorankommens führen.
Zwischen Coaching und Therapie, wem vertrauen wir unsere Psyche an? Das ist heute unser Thema. Was hilft wirklich? Vor allem bei welchen Problemen? Wie findet man den richtigen Therapeuten? Was kann ich tun, wenn der oder die keine Kapazitäten hat? In welchen Fällen sind Online-Angebote und Coachings vielleicht echte Alternativen und wo ist Vorsicht geboten? Über die Grenzen von Coaching und die Hoffnung auf Therapie, da bin ich gespannt auf Ihre Erfahrungen und Meinungen. Ab jetzt unter 0331 70 99 111. Und auch die Musikerin Florence Welch, die fragt sich manchmal, würde es mir mit den richtigen Medikamenten vielleicht besser gehen, so ein bisschen sediert zu sein, wenn die Ängste wieder kommen? Das singt sie in den ersten Zeilen vom Song Free mit ihrer Band Florence and the Machine. Sie hören die Sendung Die Weber zwischen Coaching und Therapie. Wem vertrauen wir unsere Psyche an? Das ist heute die große Frage und unser Thema. Dass man auf einen von der Kasse bezahlten Therapieplatz zum Teil lange wartet, das bestätigen Zahlen der Bundespsychotherapeutenkammer. Nach deren letzter Erhebung wartet man im Schnitt bundesweit 19,9 Wochen, also fast 5 Monate. Und jetzt muss man sich vorstellen, das tut man unter einem akuten Leidensdruck, bei Depressionen, bei Angststörungen, bei Burnout, bei Suchterkrankungen. Ja, so lange warten zu müssen, das kann im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden. Ich möchte gern von Ihnen auch heute wissen, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wir haben gleich 2 Umfragen auf unserer Website radio1.de gestartet. Die finden Sie direkt auf der Startseite. Erstens möchte ich wissen, haben Sie schon mal eine Therapie gemacht oder denken Sie darüber nach? Das ist die Umfrage Nummer 1. Und bei der 2. Umfrage wollen wir gerne wissen, wie lange haben Sie denn gewartet auf Ihren Therapieplatz? Also für alle die, die das Prozedere schon mal durchlaufen haben. Mitmachen kostet nur 2 Klicks und am Ende dieser Sendung schauen wir uns an, was rausgekommen ist.
Radio 1. Die Weber mit Sophia Witzke.
Kurz nach 11:30 am Freitagvormittag. Zwischen Coaching und Therapie, wem vertrauen wir unsere Psyche an? Das ist heute unser Thema. Ich will von Ihnen wissen, haben Sie schon mal eine Therapie gemacht? Sind Sie vielleicht gerade mittendrin? Sind Sie gerade auf Suche? Ist die Suche bei Ihnen nach einem Therapieplatz so schwierig, wie viele berichten? Marion hat uns angerufen und will, so höre ich es raus, ein bisschen Mut machen.
Ich bin selbst betroffen. Ich komme gerade im Januar aus einem 8-Wochen-Aufenthalt in einer Tagesklinik, um die ich mich selbst gekümmert habe. Ich habe sogar über 500 Telefonate geführt. Ja, es ist anstrengend, aber wenn man sich nicht selber hilft und nicht dranbleibt, hilft einem ja kein anderer. Lasst euch auf diese ganzen Wartelisten setzen. Es ist schwer, in so einer Phase anzurufen, das weiß ich, aber bitte habt den Mut, dran zu bleiben. Ich weiß, wie schwer das ist, aber es hilft, es hilft, es hilft. Viel Kraft allen.
Dankeschön, Marion, für den Anruf. Aber 500 Telefonate bei therapeutischen Praxen, das finde ich heftig. Ja, und wenn es zu lange dauert, man niemanden findet, dann holt man sich vielleicht auf anderem Weg Hilfe. Haben Sie vielleicht auch gemacht, als Selbstzahler bei einer privaten Praxis, vielleicht in Form von einer Online-Therapie? Oder hat Ihnen ein Coaching oder eine Lebensberatung geholfen? Vielleicht sehen Sie Coaching-Angebote, aber vielleicht auch eher kritisch, ja, abseits der ausgebildeten Profis. Erzählen Sie es mir. 0331 70 99 111.
Radio 1. Elterntelefonate. Geführt, aufgeschrieben und vorgetragen von Sebastian Lehmann.
Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an. Gerade schlecht, sage ich. Ich sitze beim Arzt im Wartezimmer. Oh je, bist du krank? Ruft meine Mutter besorgt. Ist es wieder der Furunkel am? Nicht so laut. Das ganze Wartezimmer kann dich hören. Bin ich dir peinlich? Darum geht's doch jetzt nicht. Du warst als Kind auch oft peinlich. Zum Beispiel, als du beim Fußball ins Tor der Gegner geschossen hast. 2-mal hintereinander. Das waren immerhin die einzigen Tore meiner Fußballerlaufbahn. Trotzdem haben wir dich nie verleugnet. Naja, Papa hat nach dem Spiel so getan, als wäre ich adoptiert. Deswegen bin ich übrigens auch beim Arzt. Ich mache eine Psychotherapie wegen meiner traumatischen Kindheit. Die war eher für uns traumatisch, ruft mein Vater von hinten. Deine Kindheit war behütet, sagt meine Mutter. Es sind nicht immer die Eltern schuld, wenn es später im Leben nicht läuft. Es läuft doch bei mir. Herr Lehmann, kommen Sie bitte, unterbricht uns auf einmal die Therapeutin, die ins Wartezimmer gekommen ist. Kann ich auch mal kurz mit ihr sprechen? Fragt meine Mutter. Ich gebe der Therapeutin mein Handy. Dann sieht sie ja sofort, was bei mir traumatisch ist. Oh je, Frau Lehmann, das ist ja wirklich schlimm, sagt die Therapeutin ins Telefon. Ja, so einen Sohn wünscht man sich wirklich nicht. Sie geht mit meinem Telefon ins Behandlungszimmer. Ich bleibe im Warteraum zurück. Alle anderen Patienten schauen mich kopfschüttelnd an. Wieder ein neues Trauma.
Telefonate mit Sebastian Lehmann. Immer montags neu und jederzeit auf radio1.de.
Zwischen Coaching und Therapie, wem vertrauen wir unsere Psyche an, wenn es uns nicht gut geht? Das ist heute die große Frage. Im Schnitt 5 Monate wartet man in Deutschland auf einen von der Kasse bezahlten Therapieplatz. Viele von Ihnen warten, und das haben wir bereits gehört, deutlich länger oder haben länger gewartet, 1 Jahr oder noch länger. Es gibt aber gewisse Tipps, die hier helfen können, schneller jemanden zu finden, der mir hilft. Johanna aus Brandenburg hat einen.
Soweit ich weiß, ist es auch so, dass wenn man 10 oder mehr Absagen von gesetzlichen Therapeuten bekommen hat, dann kann man sich wohl auch bei Therapeutensuche informieren über einen Privatversicherten, der nur Privatversicherte annimmt, und die Kosten werden dann von der Krankenkasse trotzdem übernommen, weil man eben diese Absagen von 10 anderen Therapeuten hat, die nur gesetzlich Versicherte nehmen.
Und es stimmt, was Johanna sagt. Diese Kostenerstattung gibt es tatsächlich. Man sollte die Absagen dokumentieren, und bei 3 bis 5 Absagen wohl schon kann man bei seiner Krankenkasse beantragen, dass man in eine Privatpraxis gehen kann und die Kasse dann übernimmt. So empfiehlt es die Bundespsychotherapeutenkammer. Ob das dann wirklich genehmigt wird von der Kasse, das ist die andere Frage. Ich kenne aber auch Fälle, bei denen das tatsächlich gut geklappt hat. Welche Tipps haben Sie vielleicht auch? Ja, ich sehe hier in den Kommentarspalten bei Instagram und bei Facebook, wie Sie sich sehr konstruktiv Tipps geben. Das finde ich übrigens echt schön, muss ich sagen. Da wird unter anderem auch empfohlen, sich an therapeutische Ausbildungsinstitute zu wenden. Auch die hätten oft schneller freie Plätze. Also, was sind Ihre Erfahrungen? Was hilft Ihnen in mentalen Ausnahmesituationen? Wer hilft Ihnen? Was haben Sie im System Psychotherapie an positiven oder negativen Sachen erlebt oder überhaupt? Wem vertrauen Sie Ihre Seele an? Rufen Sie an 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Sophia Wetzke.
Herzlich willkommen. Zwischen Coaching und Therapie, wem vertrauen wir unsere Psyche an? Darüber will ich mit Ihnen sprechen heute. Psychische Krisen sind ja schon länger kein Tabuthema mehr. Promis sprechen in Talkshows über ihre Depressionen. Es gibt zahlreiche Podcasts, Bücher und überhaupt viel mehr öffentliche Anerkennung beim Thema mentale Gesundheit als vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. Auch auf Social Media findet ganz viel Aufklärungsarbeit statt. Immer mehr Menschen sagen ganz offen, meiner Seele geht's nicht gut, ich versteck's nicht mehr, ich suche mir Hilfe. Soweit so gut. Nicht so gut ist, dass die Suche nach Hilfe extrem zermürbend sein kann, wenn man Monate oder Jahre auf Wartelisten von Therapeutinnen festhängt, weil man sich zum Beispiel eine privat bezahlte Behandlung nicht leisten kann. Und dass die Wartezeiten lang sind und die Suche nach einem Therapeuten kompliziert, das schreckt viele akut Betroffene ab. Fachverbände fordern schon lange, dass mehr Therapeuten in Deutschland mit den Kassen abrechnen können. Ich spreche gleich mit dem Verein Pro Psychotherapie e.V. über den Status quo von Psychotherapie in Deutschland, über den Weg zum Therapieplatz und über mögliche Alternativen, die auch helfen können. Sie hören Radio 1, die Weber. Zwischen Coaching und Therapie, wem vertraue ich meine Psyche an? Das ist heute das Thema und die große Frage dieser Sendung. Seit 20 Jahren existiert der Verein Pro Psychotherapie e.V. Gegründet aus dem Wunsch heraus, Menschen bei der Suche nach professioneller Hilfe zu unterstützen. Ich bin mir sicher, vor 20 Jahren wurde anders über mentale Gesundheit gesprochen als heute. Aber wie sieht es denn heute aus mit der Versorgung an Therapieplätzen und Möglichkeiten? Angelika Völker ist systemische Therapeutin und engagiert sich bei Pro Psychotherapie e.V. Guten Tag, Frau Völkel.
Ich grüße Sie.
Der Bedarf an Therapieplätzen steigt. Über Psyche und Erkrankungen wird immer offener gesprochen. Spiegelt sich dieses gestiegene Interesse denn auch an den Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland wieder? Was ist Ihr Eindruck?
Einerseits ja, einerseits nein. Wenn man die gesetzlich versicherten Plätze anschaut, leider nicht in dem Maß. Es gibt zu wenig Kassensitze. Insofern, genau.
Die Suche wird ja an dem Punkt schon herausfordern, wo ich mich fragen muss, welche Art der Therapie für mich die richtige ist. Es gibt ja verschiedene. Können Sie uns da so eine grobe Orientierung geben? Welche Form gibt es und wofür sind die jeweils hilfreich?
Also es gibt vier große verschiedene Therapieformen, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Das ist einmal die Psychoanalyse, dann die tiefenpsychologisch fundierte Therapie, Verhaltenstherapie und seit kurzem auch die systemische Psychotherapie.
Was ist wofür jeweils gut? Vielleicht können Sie Beispiele nennen. Beispielsweise jemand mit einer Depression oder einem Burnout. An wen würde ich mich wenden?
Also erstmal muss man wirklich sagen, das klingt jetzt desillusionierend, aber die Therapie steht und fällt mit der Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Mhm. Und wenn die gut läuft, ist die Therapie, also das Therapieverfahren in gewisser Weise untergeordnet. Die Psychoanalyse erfordert sehr viel Zeit. Also da werden ja auch Stundenkontingente von 200 Stunden vergeben. Systemische Psychotherapie ist von Anfang an als Kurzzeittherapie konzipiert. Mhm. Beide können sehr erfolgreich sein. Und es hängt auch sehr vom Engagement des Patienten ab. Also insofern kann man jetzt gar nicht sagen, unbedingt dieses Verfahren für diese Störung, mhm. sondern es gilt erstmal, den Patienten zu motivieren, dass er mitmacht, dass er sich darauf einlässt. Und natürlich ist die Verhaltenstherapie für Angststörungen, für Phobien absolut gut geeignet. Es gibt viele Studien, die das belegen. Und die Depression, weil Sie jetzt auf die Depression eingegangen sind, kann natürlich auch eine Begleiterkrankung sein. Insofern kann ich die Frage jetzt nicht so einfach beantworten. Aber es steht und fällt mit der Beziehung der beiden
ja.
und der Motivation des Patienten.
Als Alternative zu einer klassischen Therapie wird ja auch oft das Coaching oder die Beratung gesehen. Und manche Coaches und Berater sind ja auch ausgebildete Therapeuten. Trotzdem, wo ist denn hier der Unterschied?
Da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Also eine Therapie wird eigentlich gemacht. Therapie heißt Heilung, kommt von heilen. Wenn ein Leidensdruck vorliegt, wenn jemand eine psychische Störung hat. Und Coaching wird auch von Menschen in Anspruch genommen, denen es sehr, sehr gut geht, die ihre Persönlichkeit entwickeln wollen. Beim Coaching hat man ganz klare Ziele. Ich will mehr verkaufen, ich will besser in meinem Job sein, mhm. ich will im Sport bessere Leistungen bringen. Und bei der Therapie ist das Ziel natürlich, dass der Betroffene symptomfrei wird, dass es ihm besser geht. Aber letztlich ist das Ziel nicht so klar definiert.
Ich erzähle mal was aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mich fast ein Jahr lang darum gedrückt, auf Therapeutensuche zu gehen, weil ich solchen Horror vor dem Prozess des Suchens hatte, vor diesem Rumtelefonieren, weil ich diese ganzen Geschichten von dem langen Warten kannte. Wo fängt man an, wenn sich diese Suche nach Hilfe wie so ein unbezwingbarer Berg anfühlt, der von vornherein irgendwie entmutigt und lähmt?
Also erstmal den Artikel über die Therapeutensuche auf unserer Seite therapie.de lesen. Da geben wir alle möglichen Tipps. Und wenn man sich da durchhangelt, wird man sicher sehr gut und sehr schnell einen Platz finden.
Aber dann, Frau Völke, geben Sie die Tipps doch mal jetzt. Welche haben Sie, um möglichst zügig jemanden zu finden?
Also man kann auf dem Portal erstmal schauen, wo will man suchen, welches Verfahren, wie auch immer. Und auf dem Portal kann man dann auch feststellen, gibt es freie Therapieplätze oder nicht. Kann sofort loslegen, die Leute anrufen. Dann gibt es für die gesetzlichen Krankenversicherten die Pflicht, zur psychotherapeutischen Sprechstunde zu gehen. Die muss jeder niedergelassene Psychotherapeut leisten. Und in diesen zwei Pflichtterminen kann man schon mal schauen, in welche Richtung soll die Suche gehen, welche Störung liegt eigentlich vor und kann sich dann auch von der Krankenkasse einen Platz vermitteln lassen, vom Hausarzt, kann selber auf den Webseiten schauen und auch vorübergehend, vielleicht erstmal bei jemandem sein und dann einen festen Platz woanders bekommen. Diese Möglichkeiten gibt es auch.
Aber dass man erstmal überhaupt bei jemandem ist, verstehe.
Absolut, ja klar. Und vor allem, dass man erstmal abklärt, worum geht.
Ja.
Und manchmal kann es auch sinnvoll sein, ein Entspannungsverfahren zu erlernen, die progressive Muskelentspannung.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Also wenn es wirklich schwierig ist, am Ort schnell jemanden zu finden, was können Sie denn an Alternativen empfehlen? Ich meine, es gibt Apps, es gibt Plattformen für Online-Therapie. Mitunter werden diese Apps sogar von der Kasse bezahlt. Sollte ich diesen Sachen eine Chance geben?
Also ich würde dazu raten, diese beiden Entspannungsverfahren, progressive Muskelentspannung und autogenes Training, unter fachkundiger Anleitung zu erlernen. Mhm. Weil es da unglaublich viele hunderte wissenschaftliche Studien gibt. Die Wirksamkeit ist absolut belegt. Bei den Apps ist das so eine Geschichte, dass ja der User kann das anwenden und oft weiß er gar nicht, was ihm fehlt, was er braucht. Also die Apps bitte nur unter Anleitung eines Psychotherapeuten verwenden oder eines Hausarztes. Und man kommt mit denen halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also für viele Störungsbilder ist es absolut notwendig, das in der Interaktion mit dem Psychotherapeuten neue Lösungen zu erarbeiten.
Das sagt Angelika Völkel vom Verein Pro Psychotherapie e.V., der auf seiner Website auch eine regionale Suchmaschine für Therapeuten hat und bei der Suche unterstützt. Das Ganze verlinken wir auf radio1.de. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Sie hören Radio 1, Die Weber hier am Freitagvormittag. Zwischen Coaching und Therapie, wem vertrauen wir unsere Psyche an? Vor allem dann, wenn es uns nicht so gut geht. Das ist die große Frage heute. Wichtig ist überhaupt, mit jemandem zu reden und zwar zügig, auch wenn es nur so ein paar Sitzungen sind und erstmal keine längere Therapie draus wird. Das hat eben die Therapeutin Angela Völkel empfohlen im Interview. Und auch Radio 1-Hörer Christian pocht auf das Stichwort zuhören und sich mitteilen und bezieht das auf das persönliche Umfeld.
Wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, in seiner Familie, dem es scheinbar nicht gut geht, auch schon über längere Zeit, dann wirklich Ohren und Augen offen halten, mit den Personen definitiv auch auf eine Art und Weise reden, die Verständnis ausdrückt. Denn manchmal versteht man nicht ganz, warum es jemandem schlecht geht. Man kommt oft mit Floskeln daher, lach doch mal, mach doch mal was Schönes für dich, tu dir was Gutes. Nein, wirklich auf die Person eingehen, auch wirklich versuchen, den Personen zu glauben, mit was sie gerade strugglen und kämpfen. Denn alleine sich verstanden zu fühlen, sich auch von seinem Umfeld, ich sag mal, mit einbezogen und verstanden zu fühlen, kann für eine gewisse Zeit und auch für die Wartezeit auf einen Therapieplatz schon mal hilfreich sein.
Wem vertrauen Sie Ihre Psyche an? Mit wem reden Sie? Wer oder was hat Ihnen geholfen? War es die klassische Therapie? Wenn ja, haben Sie die schnell gefunden? Mussten Sie lange warten? War es vielleicht eine Online-Therapie? Sowas gibt's ja auch. Ja, per Zoom-Call oder per Chat. War es vielleicht eine App? Oder war es ein Coaching, das Sie selbst bezahlt haben? Erzählen Sie es uns. 0331 70 99 111. Wem vertrauen wir unsere Psyche an? Das möchte ich gern von Ihnen wissen, beziehungsweise mit Ihnen diskutieren. Was hilft Ihnen, wenn es Ihnen nicht gut geht? Radio 1-Hörer Nils hat gute Erfahrungen mit Gruppentherapie gemacht, das hat er uns erzählt.
Ich habe vor einigen Jahren meine zweijährige Gruppentherapie gemacht, weil ich aufgrund starker Selbstmordgedanken keinen anderen Weg mehr sah, habe dort sehr positive Erfahrungen gemacht und kann nur jedem mit ähnlichen Problemen empfehlen, diese Richtung zu gehen und kann ganz dringend von Gesprächen mit wohlmeinenden Freunden abraten, die mehr so aus der "Ach, hab dich nicht so" Ecke kommen. Das gab's, das gibt's immer wieder und ich habe immer mehr gelernt, so eine Gespräche dann möglichst zu vermeiden. Sind zwar wahrscheinlich lieb gemeint, aber helfen überhaupt nicht.
Unsere Hörerin Babette hat ihrem Bruder bei der Therapieplatzsuche geholfen. Der hatte einen schweren Unfall, hat dabei seinen besten Freund verloren, brauchte dringend Hilfe. Und in dem Fall hat's sehr lange gedauert, bis die Hilfe wirklich kam.
Wir haben 5 Jahre gebraucht, dass er überhaupt in eine Traumabehandlung kommt. Dank meiner Hartnäckigkeit und meiner Ausdauer haben wir das eben halt geschafft, dass mein Bruder seit einem Jahr in einer Traumabehandlung ist. Und also der hätte schon lange aufgegeben, aber ich habe ihm halt immer Mut gemacht und habe immer gesagt, komm, mach weiter. Und das will ich eben halt anderen Leuten auch mitgeben, dass sie bitte nicht aufgeben sollen und vielleicht, wenn es die Möglichkeit besteht, sich eine Vertrauensperson suchen, die einen unterstützt oder eben halt auch zur Seite steht bei diesen ganzen unangenehmen Sachen hier, die Behördengänge und mit der Krankenkasse und so, dass man das vielleicht gemeinsam dann halt auch mit demjenigen danach.
Tja, klassische Therapie, auf die man mitunter lange wartet oder privat bezahlte Beratung, Coaching oder vielleicht ganz was anderes. In wessen Hände legen Sie Ihre mentale Gesundheit? Was hilft Ihnen? Was hat Ihnen geholfen? Erzählen Sie es uns. 0331 70 99 111. Die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankung erreicht jedes Jahr einen neuen Höchststand. Und nach bisherigen Untersuchungen deutet viel darauf hin, dass die Zahl dieser Erkrankungen seit Corona tatsächlich auch gestiegen ist. Allerdings sind die Wartezeiten auf eine therapeutische Behandlung oft Monate oder Jahre lang. Was machen Menschen? Suchen sich Hilfe natürlich auf anderen Wegen. Und das tun sie mit zunehmender Beliebtheit auch bei Life-Coaches und Beratern. Schätzungsweise 40.000 Life-Coaches gibt es in Deutschland. Das ist eine Branche, die anders als die Psychotherapie unreguliert ist, wenig Mechanismen zur Qualitätskontrolle hat und teilweise mit Heilsversprechen und einfachen Lösungen mitunter viel Geld mit dem Leid der Klienten macht. Das soll nicht heißen, dass Coaching grundsätzlich schlecht sein muss, aber vorsichtig sein ist hier wichtig, vor allem wenn es mir ernsthaft schlecht geht. Über Coaching und Lebensberatung, unter welchen Umständen das helfen kann und wo die Grenzen liegen, darüber spreche ich gleich mit dem Berufs- und Fachverband Coaches. Ich habe erst letzte Woche in der Süddeutschen eine große Reportage über einen der erfolgreichsten deutschen Life-Coaches gelesen, Veit Lindau, in dessen hochbezahlten Intensivseminar Menschen Psychosen bekommen haben sollen, ohne dass ihnen in der Situation entsprechend geholfen wurde. Und solche Berichte von den dunklen Abgründen selbsternannter, oft auch esoterischer Lebensberater mit großen Heilsversprechen und angeblichen Antworten auf die Fragen des Lebens hört man immer wieder. Und man bekommt so den Eindruck, die Coaching-Welt ist so ein Sammelbecken von Eso-Scharlatan und geldgierigen Selbstdarstellern ohne fundierte psychologische Kenntnisse. Lars-Peter Linke ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des DVCT, des Berufs- und Fachverbandes Coaches. Guten Tag, Herr Linke.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie geht's Ihnen denn damit, wenn Sie Recherchen wie diese lesen?
Naja, können Sie sich ein bisschen vorstellen, ne? Also einerseits freut man sich, dass das Interesse an Coaching da ist und andererseits ist da draußen ein ganz schöner Wirrwarr. Einerseits sage ich, Scharlatane gab es schon immer und auf der anderen Seite kommt dann große Verwirrung, die auch an dem Wort Coach natürlich hängt, weil es halt ein englischer, schillernder Begriff ist. Jürgen Klopp ist Coach, die Scharlatane, die Sie gerade anspielen, sind Coach und dann gibt es die professionellen Coach, die eine ganz klare Vorstellung haben vom Coaching als Hilfe zur Selbsthilfe, also ohne irgendwelche Heilsversprechen daher.
Aber können Sie die Kritik an Coaching und Beratung, die immer wieder auch öffentlich laut wird, nachvollziehen? Also dass hier zum Beispiel Geld mit dem Leiden anderer gemacht wird, von Menschen, die wenig Fachkenntnisse haben, dass es im Zweifel auch gefährlich werden kann. Und ich habe mich ja auch gefragt, wie hoch ist denn der Prozentsatz Ihrer Meinung nach der sogenannten Scharlatane und derer, denen man tatsächlich vertrauen kann?
Also eine Prozentzahl kann ich Ihnen da jetzt auch nicht geben.
Schade.
Vor allen Dingen, weil man eben unterscheiden muss, vielleicht sind es gar nicht so viele, aber die Berichterstattung ist gerade sehr hoch. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch im Internet, dass es immer mehr werden. Also ich kann es nur noch mal so sagen, wir müssen genau schauen, wer etwas behauptet und sich mit bestimmten Begriffen schmückt und wer Coaching in einer Art verwendet, dass er sagt, ich bin ausgebildeter Coach. Das empfehle ich auch allen Hörern zu schauen, nicht einfach zu sagen, da nennt sich jemand Coach, sondern hat er auch eine Coaching-Ausbildung.
Aber was macht denn ein guter Coach in Ihren Augen richtig und was macht er oder sie nicht?
Also erstens, er gibt gar keine Heilsversprechen ab, im Sinne von, du wirst erfolgreicher, glücklicher oder wie auch immer, sondern er konzentriert sich auf seinen Klienten und hilft dem Klienten oder dem Coachee, wie wir sagen, seinen Handlungsspielraum zu erweitern. Das heißt, der Coach macht auf der einen Seite erstaunlich wenig und das ist auf der anderen Seite erstaunlich viel.
Mir war ehrlicherweise gar nicht so klar, dass es Berufsverbände wie Ihren gibt. Ich dachte immer, Coach ist ja kein geschützter Begriff. Jeder Mensch kann sich Coach nennen, kann sich ein entsprechendes Programm ausdenken und das dann auf die Welt loslassen. Wie machen Sie denn innerhalb Ihres Verbandes eine Qualitätskontrolle?
Ja, die Qualitätskontrolle ist eben die, dass in unserem Verband nur Mitglied wird, wer eine Ausbildung hat, die auch eine bestimmte Stundenzahl hat. Da kann man nicht mal einen Samstagabendkurs machen oder so etwas, sondern es ist schon eine große Stundenzahl. Und dann jeder Coach, der bei uns zertifizierter Coach ist, hat ein Zertifizierungsverfahren durchlaufen. Das heißt, er hat vor einer Kommission von ausgebildeten Coaches, die sich auskennen, ein Coaching durchgeführt und hat gezeigt, er kann mit Menschen umgehen, er kann im Coaching seine Instrumente, also zum Beispiel Gesprächsführung, richtig einsetzen, er kann den Gesprächsverlauf strukturieren und kann sich deswegen dann auch Coach nennen und bildet sich auch weiter im Verband.
Wir sprechen heute ja auch ganz viel über psychische Gesundheit und auch über die Zeiten, wo es mir nicht so gut geht. Wenn jetzt eine Klientin, Klient zu einem Coach kommt und sagt, mir geht's gerade richtig scheiße, ehrlich gesagt, würde der Coach dann nicht vielleicht sagen, möglicherweise bin ich die falsche Adresse?
Genau, also ein ausgebildeter Coach mit der richtigen Coaching-Haltung macht genau das und stellt an einem bestimmten Punkt fest, das ist nicht mehr mein Gebiet. Also hier reden wir nicht im Hier und Jetzt, wie kann ich was besser machen, wie kann ich mehr Ordnung in mein Leben kriegen, sondern ich sage bildlich gesprochen, da ist ein dicker Stein im Weg und da reden wir über Krankheit. Und das ist nicht mehr, also sowohl die Diagnose als auch die Behandlung ist nicht mehr Aufgabe des Coaches, es sei denn, der Coach ist jetzt zufällig auch ausgebildeter Therapeut, aber das ist natürlich dann der Spezialfall.
Sagen Sie?
Ja, und dann ist natürlich die Aufgabe, dass der Coach, also das ist dann kein Coaching mehr. Dann kann ich kein Coaching mehr machen und ein guter Coach bricht natürlich nicht einfach ab. Also im Mittelpunkt steht immer das Wohl des Klienten. Der Coach darf auch nicht sagen, du hast ein Traumata oder du bist süchtig oder wie auch immer. Das wäre ja schon Diagnose.
Keine Diagnose stellen, ja.
Aber er kann von sich sagen, ich als Coach komme hier nicht mehr weiter und kann mein Angebot hier nicht weiter fortsetzen.
Ist das Stichwort Krankheit oder Leiden dann vielleicht einfach das, was den Unterschied macht zwischen Therapie und Coaching? Also sobald wir in den Bereich der Krankheit kommen, müsste man sagen, Coaching ist nicht das Richtige? Ich will es einfach nur mal diesen Unterschied definieren.
So passt es zum Darstellen. Also man kann auch sagen, das Coaching ist im Hier und Jetzt. Also wie kann ich jetzt meine Ressourcen erschließen, um zum Beispiel im Job was besser zu machen oder Job und Familie besser im Einklang zu kriegen, um mein Leben mal zu ordnen oder um eine Entscheidung zu treffen. Und bei der Therapie sind wir ja auch immer in der Vergangenheit. Ich habe die Vorrednerin hat ja auch gesagt, das merkt man ja schon daran, dass eine Therapie länger ist. Ja, Coaching, das sage ich auch immer wieder, ist für einen kurzen Zeitraum. Es ist ein schnelles Instrument. Also was den Zeitraum betrifft, da ist auch nochmal ein Unterschied zur Therapie.
Ja. Wenn ich auf der Suche bin nach einer Coachin oder einem Coach, dann vielleicht nochmal der konkrete Tipp oder die Tipps von Ihnen. Wo sollte ich hellhörig werden und wo sollte ich vielleicht die Beine in die Hand nehmen und nicht zu der Person gehen? Also was sind so die Warnzeichen?
Ja. Also ich sage mal, hellhörig bin ich erstmal dann, wenn ein Erfolgsversprechen gemacht wird. Ne? Also sei es Umsatz, du wirst so und so viel Umsatz machen oder du hast ganz schnell. Weil ein Coach kann das Versprechen ja nicht machen, denn was ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, ist, das hat mein Lehrcoach damals gesagt, im Coaching, in der einzelnen Sitzung, arbeitet immer der Klient. Also letzten Endes macht der Klient die Arbeit. Also kann der Coach ja gar nicht den Erfolg versprechen, weil wenn der Klient nicht arbeitet, kann auch kein Erfolg sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie ich gerade gesagt habe, die kurze Dauer. Man versucht in 6 bis 10 Sitzungen ungefähr, es kommt je nach Thema an, eben den Handlungsspielraum erweitert zu haben, etwas erreicht zu haben. Das ist das Zweite, worauf ich achte. Und das Dritte ist, hat er eine Ausbildung? Hat er eine zertifizierte Ausbildung in einem Verband? Wir sind der DVCT, es gibt aber auch andere Verbände. Ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen. Aber hat jemand sein Handwerk wirklich gelernt und nicht sich einfach ein Etikett genommen?
Das sagt Lars-Peter Linke, er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Berufs- und Fachverbandes von Coachings DVCT. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Radio 1, die Weber mit Sophia Wetzke.
Herzlich willkommen. Zwischen Coaching und Therapie, wem vertrauen wir unsere Psyche an? Das ist heute die große Frage. Babette hat vorhin angerufen, sie hat 5 Jahre lang nach einer Traumatherapie für ihren Bruder suchen müssen. Tim hat mit einer Gruppentherapie bei seinen Suizidgedanken gute Erfahrungen gemacht. Tina hat uns ebenfalls angerufen und sie hat einen Tipp, wie man schneller einen Therapieplatz findet. Die Ausbildungsinstitute.
Also meine Erfahrungen sind ehrlich gesagt ganz gut. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber ich hatte eine tolle, Erste-Hilfe-Therapeutin, wo ich ein paar Notfallstunden nehmen konnte. Die hat mir dann Adressen gegeben, unter anderem vom einen Institut hier in Berlin in Kreuzberg. Auf jeden Fall dort werden Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ausgebildet. Und ich habe mich sofort super wohl gefühlt. Also auch ganz am Anfang in diesem Institut. Ich wurde herzlich aufgenommen. Es war, gleich irgendwie so ein Gefühl von, hier bin ich richtig.
Und die Erfahrung von Tina kann ich bestätigen. Ich kenne mehrere Menschen, die genau über solche Ausbildungsinstitute dann doch zügig einen Therapieplatz gefunden haben. Und für mehr hilfreiche Tipps schauen Sie mal in die Kommentarspalten auf unseren Radio 1 Accounts, bei Instagram und Facebook. Da kommt wirklich viel Konstruktives und Hilfreiches zusammen. Das Beste auf Social Media zum Thema gleich. Guten Die Weber heißt diese Sendung. Statistisch gesehen ist der Fall klar. Jedes Jahr lassen sich mehr Menschen wegen psychischer Erkrankungen krank schreiben. Und die Anfragen bei den psychotherapeutischen Praxen, die sind zuletzt um 40% innerhalb eines Jahres angestiegen. Und trotzdem werden die von den Kassen bezahlten Therapieplätze nicht wirklich erhöht. Man sucht oft lange und zermürbend nach der oder dem richtigen Therapeuten. Auf unseren Social-Kanälen haben sie auch ihre Erfahrungen geteilt zum Thema. Da schreibt zum Beispiel Waterford Lilly: Ich habe gute Erfahrungen durch Vitamin B gemacht. Nur dank einer lieben Freundin, die selbst Psychologin ist, hat mein Sohn sehr schnell Termine beim Psychiater und Psychologen bekommen. Die Wartezeit auf den Klinikplatz betrug ein halbes Jahr. Ja, Bluebird Blau schreibt auch, sie oder er hat eher positive Erfahrungen gemacht und sagt: Versucht's im Internet oder bei der 116 117. Nachdem ich nichts mehr von der angedachten Psychotherapeutin gehört habe, hat Mitte Januar dann über die 116 117 innerhalb von 3 Tagen geklappt. Psychotherapie und jetzt auch Tagesklinik. Das ist noch kein vollwertiger Therapieplatz. Alles nur Erstgespräche, aber ein echter Anfang. Marianne Josef sagt, sie hat schlechte Erfahrungen gemacht. Für Personen, die wirklich schwere Erkrankungen haben, ist es fast unmöglich, einen Therapieplatz zu bekommen, schreibt sie. Eine Genehmigung für eine private Therapie zu bekommen, ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen kaum zu bewältigen. Ja, aufgrund der unterschiedlichen Symptome, so argumentiert sie es, ist es eben nicht möglich, alle gesetzlichen Therapeutinnen der Stadt durchzutelefonieren und das dann auch noch zu notieren. Telltale Heart sagt, im Notfall geht immer noch der Weg in die Klinik oder stationäre Therapie. Ansonsten hat jeder die Möglichkeit, die psychologische Sprechstunde in Anspruch zu nehmen, wo erstmal geklärt wird, ob eine Therapie nötig ist und was es vielleicht da noch für Möglichkeiten gibt. Ich hatte, sagt Telltale Heart, offenbar sehr viel Glück und bin sehr dankbar dafür. Viveka schreibt, ich suche für mein Kind seit einigen Wochen einen Platz, Psychiatrie, Psychotherapie und bekomme nur Absagen. Ich habe den Eindruck, für Kinder ist die Situation noch enger als für Erwachsene, weil es noch weniger Spezialisten gibt. Andreas schlägt vor, Selbsthilfegruppen. Die sind auf keinen Fall falsch, sagt er. Es ist immer gut, wenn man sich nicht allein mit seiner Krise fühlt. Man kann da Tipps zum Umgang erhalten. Eine Selbsthilfegruppe kann natürlich, sagt Andreas, keine Therapie ersetzen. Aber sie kann die Wartezeit bewältigen helfen, damit sich die Krise nicht weiter vertieft. Und Peter sagt, ich versuche seit 2 Jahren was zu finden. Keine Chance. Also vielen Dank erstmal für Ihre Kommentare und für die vielen Mails. Auch für Ihre Teilnahme bei der Umfrage auf radio1.de. Demnach hat die Mehrzahl der Abstimmenden schon mal eine Therapie gemacht, nämlich 64% aller, die abgestimmt haben. Und das lässt dann doch wieder ein bisschen hoffen, ebenfalls die Mehrzahl, also 52%, haben weniger als 3 Monate auf einen Therapieplatz gewartet. Danke Ihnen fürs Mitmachen. Das ist ein Seed auf Radio 1, Wonderful Life, wenn es immer so wonderful wäre. Ja? Was hilft uns, wenn es unserer Seele nicht gut geht? Was hilft Ihnen? Wem vertrauen Sie Ihre Psyche an? Das wollte ich in dieser Sendung von Ihnen wissen. Viele berichten von langen Wartezeiten auf eine Therapie, sagen dann aber, dass sich das Durchbeißen und das Warten gelohnt hat und dass es ihnen sehr geholfen hat. Bei Social Media kam eben der Vorschlag, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen, um die Wartezeit zu verkürzen und nicht ganz alleine mit den Gedanken dazustehen. Und einen ähnlichen Vorschlag hat Radio 1-Hörerin Jana gemacht. Sie arbeitet für die Nummer gegen Kummer, kennt man ja, und für den Psychotherapeutenverband und hat angerufen.
Meine Erfahrung ist, dass es viele niederschwellige Angebote gäbe, die auch hilfreich sein können für viele, die aber gar nicht so weit bekannt sind. Das ist das eine, also von Selbsthilfegruppen über Paarberatungsstellen, Familienberatungsstellen. Und das zweite Problem ist, dass die aber permanent kleingespart werden momentan. Und dass hier auch ein ganz großes Problem liegt, dass bei den Psychotherapeuten ganz viel landet, was eigentlich auch auf dieser Ebene mit abgefangen werden könnte.
Ja, also Telefonangebote, Beratungsstellen oder sowas wie die Nummer gegen Kummer nutzen, sagt Jana. Auch das kann helfen, dem unbedingt eine Chance geben. Dankeschön für die Meinung. In 3 Stunden haben wir heute mit Ihnen über Ihre Erfahrungen auf der Suche nach einem Platz für Psychotherapie gesprochen und überhaupt auf der Suche nach Hilfe für die mentale Gesundheit. Klar geworden ist dabei, es gibt einen immens hohen Bedarf. Und fast jeder, der einen Therapieplatz gesucht hat, ist dafür einen langen Weg gegangen. Es sei denn, er oder sie hatte die finanziellen Mittel, sich eine Therapeutin zum Beispiel als Selbstzahler zu leisten. Das Problem ist ein strukturelles. Es gibt nicht zu wenige Psychotherapeuten, sondern zu wenige, die einen sogenannten Kassensitz haben, also mit der Kasse abrechnen. Und damit ein geringeres Angebot für alle, die auf Kassenleistungen angewiesen sind. wie zermürbend der Weg sein kann und dass man dabei auch Unterstützung brauchen kann. Das hat uns Babette erzählt. Ihr Bruder hatte einen schweren Motorradunfall, hat dabei seinen besten Freund verloren und war danach traumatisiert.
Wir haben 5 Jahre gebraucht, dass er überhaupt in eine Traumabehandlung kommt. Dank meiner Hartnäckigkeit und meiner Ausdauer haben wir das eben halt geschafft, dass mein Bruder seit einem Jahr in einer Traumabehandlung ist. Und also der hätte schon lange aufgegeben, aber ich habe ihm halt immer Mut gemacht und habe immer gesagt, komm, mach weiter. Und das will ich eben halt anderen Leuten auch mitgeben, dass sie bitte nicht aufgeben sollen und vielleicht, wenn es die Möglichkeit besteht, sich eine Vertrauensperson suchen, die einen unterstützt oder eben halt auch zur Seite steht bei diesen ganzen unangenehmen Sachen hier, die Behördengänge und mit der Krankenkasse und so, dass man das vielleicht gemeinsam dann halt auch mit demjenigen danach.
An seiner Geschichte teilhaben lassen hat uns auch Hörer Nils.
Ich habe vor einigen Jahren meine 2-jährige Gruppentherapie gemacht, weil ich aufgrund starker Selbstmordgedanken keinen anderen Weg mehr sah, habe dort sehr positive Erfahrungen gemacht und kann nur jedem mit ähnlichen Problemen empfehlen, diese Richtung zu gehen und kann ganz dringend von Gesprächen mit wohlmeinenden Freunden abraten, die mehr so aus der "Ach, hab dich nicht so" Ecke kommen. Das gab's, das gibt's immer wieder und ich habe immer mehr gelernt, so eine Gespräche dann möglichst zu vermeiden. Sind zwar wahrscheinlich lieb gemeint, aber helfen überhaupt nicht.
Therapie dafür hilft, in seinem Fall Gruppentherapie, sagt Nils. Dabei gibt's ja unterschiedliche Formen, 4 um genau zu sein, die von den Kassen übernommen werden. Das hat uns Angelika Völkel vom Verein Pro Psychotherapie e.V. erklärt.
Das ist einmal die Psychoanalyse, dann die tiefenpsychologisch fundierte Therapie, Verhaltenstherapie und seit kurzem auch die systemische Psychotherapie. Aber die Therapie steht und fällt mit der Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Mhm. Und wenn die gut läuft, ist das Therapieverfahren in gewisser Weise untergeordnet. Die Psychoanalyse erfordert sehr viel Zeit. Also da werden ja auch Stundenkontingente von 200 Stunden vergeben. Die systemische Psychotherapie ist von Anfang an als Kurzzeittherapie konzipiert. Mhm. Beide können sehr erfolgreich sein. Und es hängt auch sehr vom Engagement des Patienten ab.
Es gibt Webseiten, so wie www.therapie.de, das ist die Datenbank von eben diesem Verein. Die helfen bei der Suche nach einem geeigneten Therapeuten oder einer Therapeutin. Und Angelika Völkel hat nochmal erläutert, für wen eine Therapie gut ist und was man vielleicht durch ein Coaching oder eine Beratung erreichen kann.
Da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Therapie heißt Heilung, kommt von heilen. Wenn ein Leidensdruck vorliegt, wenn jemand eine psychische Störung hat, und Coaching wird auch von Menschen in Anspruch genommen, denen es sehr, sehr gut geht, die ihre Persönlichkeit entwickeln wollen. Beim Coaching hat man ganz klare Ziele. Ich will mehr verkaufen, ich will besser in meinem Job sein. Und bei der Therapie ist das Ziel natürlich, dass der Betroffene symptomfrei wird, dass es ihm besser geht. Aber letztlich ist das Ziel nicht so klar definiert.
Ja, und über das manchmal auch Reizwort Coaching haben wir mit Lars-Peter Linke gesprochen. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Berufs- und Fachverbandes der Coaches DVCT. Die unregulierte Coaching-Branche, die wird ja immer wieder deutlich kritisiert. Etwas zu Unrecht, sagt er, denn es gibt Zertifizierungen und Listen mit kompetenten und ausgebildeten Coaches im Netz. Er hat aber auch ganz klar benannt, wo Coaching an Grenzen kommt.
Man kann auch sagen, dass Coaching ist im Hier und Jetzt. Also wie kann ich jetzt meine Ressourcen erschließen, um zum Beispiel im Job was besser zu machen oder Job und Familie besser im Einklang zu kriegen, um mein Leben mal zu ordnen oder um eine Entscheidung zu treffen. Und bei der Therapie sind wir ja auch immer in der Vergangenheit. Im Coaching, in der einzelnen Sitzung, arbeitet immer der Klient. Das ist das Erste. Das Zweite ist die kurze Dauer. Man versucht in 6 bis 10 Sitzungen ungefähr, kommt je nach Thema an, eben den Handlungsspielraum erweitert zu haben, etwas erreicht zu haben. Das ist das Zweite, worauf ich achte. Und das Dritte ist, hat er eine Ausbildung? Hat er eine zertifizierte Ausbildung in einem Verband? Hat jemand sein Handwerk wirklich gelernt und nicht sich einfach ein Etikett genommen?
Das hat uns Lars-Peter Linke erklärt. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Berufs- und Fachverbandes Coaches. Und wenn Sie Themenvorschläge haben für diese 3 Stunden hier am Freitagvormittag, dann melden Sie uns. dieweber@radio1.de.